Ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, die alle jetzt zuhört und zuschaut, ich muss euch sagen, dass ich heute Morgen ganz begeistert gewesen bin, als ich aufgestanden bin und vor die Haustüre getreten bin und habe den Schneeschieber in die Hand genommen, um einfach bei uns den Schnee freizuschieben und den Weg und den Platz freizuschieben. Roter Schnee. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen schon draußen war auf der Straße. Es gibt heute in Chemnitz roten Schnee und ich bin fasziniert davon. Ich habe nämlich gehört, das Rote, was da oben drauf liegt, ist Sand aus der Sahara. Müsst ihr euch das mal vorstellen. So weit, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, wie viele tausend Kilometer das sind. Da kommt einfach Sand und liegt bei uns in Adelsberg oder in Chemnitz auf der Wiese. Es ist faszinierend. Manche zahlen viel Geld, um dort mal die Füße in den Sand zu stecken. Und wir haben das hier vor uns. Es ist mir ein Bild gewesen. Wir haben eine Information, Sand bekommen, von vielen tausend Kilometern Entfernung. Und heute wollen wir uns einen Bibeltext anschauen, der ist viele Jahre, auch über 1000 Jahre, 2000 Jahre weit zurückgeschrieben und hat auch eine Wirkung und eine Bedeutung für uns heute. Und ich fand das so ganz toll, dass das so erlebbar ist. Wir denken manchmal, das ist so weit weg oder so lange her und das berührt uns gar nicht. Und dann machen wir die Türe auf und sehen, dass es uns ganz nah geworden ist. Oder wir schlagen die Bibel auf und stellen fest, das spricht doch in unsere Zeit und das redet doch genau in unsere Situation hinein. Wir wollen in dem Buch des Propheten weiter lesen und weiter bedenken, was der Tino schon angesprochen hat. Der Prophet Jesaja, von dem wollen wir heute hören. Und das wird praktisch das Thema auch unseres Vormittags sein. Im ersten Vers des Buches Jesaja, da heißt es nämlich gleich, und das ist das Gesicht des Jesaja, des Sohnes Amos, über Juda und Jerusalem, das er geschaut hat in den Tagen von Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. So lange her. 700 Jahre, 750 Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung sind diese Worte aufgeschrieben. Über 2500 Jahre her. Das Großreich, das israelische Großreich unter David und Salomo war zerbrochen in zwei kleine Reiche, in das Nordreich und in das Reich Juda. Und das wurden eigenständige Königs, Tümer mit ihren eigenen Königen, die sich mal mehr oder mal weniger herzlich geliebt haben. Mal sind sie miteinander ausgekommen, mal haben sie gegeneinander auch Krieg geführt. Und Jesaja, der Prophet Jesaja, lebte damals in einer ganz schwierigen und kritischen Situation, die damals in Israel war, eine Zeitepoche, die recht von Schwierigkeiten geprägt war. Nach einer gewissen Zeit des Friedens, den sie hatten unter dem König Usia oder Asaja, wie er manchmal auch genannt wird, da beginnen doch die Könige von Damaskus und auch die Könige aus dem Nordreich Krieg anzufangen. Sie fangen an zu stänkern und bedrohen das südreiche Juda. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommen aus dem Norden noch die Streitkräfte des assyrischen Königs und bedrohen den ganzen Landstrich und sorgen für Angst und Unsicherheit. Jesaja kündigt die Niederlage an der Könige von Damaskus und auch der Nordstaaten oder des Nordstaates, muss aber gleichzeitig sagen, gegen die Assyrer ist erstmal vorläufig kein Kraut gewachsen. Sie werden bis nach Jerusalem kommen. Sie werden bis vor die Tore von Jerusalem kommen. Und das ist auch geschehen. Im Jahre 701 steht Sanherib, der Feldherr der Assyrer, vor Jerusalem, ist bereit, kurz davor es einzunehmen, und nur durch Gottes Eingreifen wird das verhindert und er muss wieder abziehen und muss zurückgehen. Nun könnte man denken, wenn ein Land so lange Frieden hat und Wohlstand erlebt, dann müssten doch eigentlich die Zustände im Land goldig sein und harmonisch sein und so nett und freundlich und alle müssten lieb miteinander umgehen. Und wenn wir den ersten zwei, drei, vier Kapitel lesen in dem Buch Jesaja von dem Propheten Jesaja, dann merken wir, das ist gar nicht so gewesen. Und Jesaja spricht dort von allerhand Missständen. Er spricht von Ungehorsam, er spricht von Abfall, er spricht von Aberglaube, von Äußerlichkeiten. Im Gottesdienst, nur der Form nach, werden Dinge gemacht. Der Tradition nach werden Dinge gemacht. Hauptsache, der äußere Rahmen passt. Er spricht sogar, dass Gott in Götzendienst eingezogen ist. Dinge, dass man Dingen vertraut, dass man Dingen zuhört, dass man Dingen Einfluss gibt, die widergöttlich sind. Er spricht davon, dass das Verhalten untereinander auch von viel Grausamkeit geprägt ist. Und er spricht davon, dass Sittenlosigkeit Einzug gehalten hat, dass man sich, so mit meinen Worten jetzt, der hat es viel besser ausgedrückt, sich früh schon besäuft und dann bis zum Abend das Gelage geht. Dinge, die wir uns eigentlich gar nicht so denken könnten, weil wir sagen, also wenn alles so gut läuft, in Ordnung ist, könnten doch oder dürften doch solche Dinge gar nicht auftreten. Aber trotz dieses angekündigten Gerichtes gibt er auch neue Perspektiven. Und das hatten wir gerade auch von Tino gehört. Und wir haben das in den Liedern auch zum Ausdruck gebracht und gesungen, dass wir von Gottes Erbarmen gesungen haben, von seiner Zuwendung zu uns. Und das ist der Inhalt auch dieses Propheten, dieses Buches des Propheten Jesaja. Er beschreibt nicht nur die Zustände, wie sie sind. Das sind in den ersten 39 Kapiteln, beschreibt er die ganze Geschichte, wie das alles läuft, mit den Höhen und mit den Tiefen, mit dem, was gut war und was auch weniger gut gewesen ist. Aber über diese Geschichtsabläufe hinaus gibt er den Menschen auch Hoffnung. Er sagt, es wird Deportation kommen, jetzt nicht im Jahre 701, sondern danach erst. Ihr werdet weggeführt werden nach Babel. Aber das ist nicht das Aus. Auch wenn ihr denkt, nun ist alles vorbei, nun ist alles Schluss, nun sind wir in Babel eingesperrt und kommen nie wieder zurück. Im zweiten Teil seines Buches beschreibt er die guten Gedanken Gottes und seine Versprechen, das zur Durchführung zu bringen, was er eigentlich ja gedacht hat für die Menschen. Und wir lesen in diesem zweiten Bereich, dass das nicht nur für das Volk Israel zutrifft, sondern auch uns gilt. Und dort lesen wir zum Beispiel in dem Kapitel 42 von einem Knecht des Herrn, der da ist, der kommen wird und der behüten wird und er wird zum Bund des Volkes werden. Und er wird zum Licht der Nationen werden, er wird blinde Augen auftun, er wird Gefangene aus dem Kerker herausführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Und damit ist es nicht nur wirklich die gemeint, die im Gefängnis wirklich echt sitzen, sondern die auch einfach in dunklen, finsteren, trüben Gedanken gefangen sind, eh will er herausführen ans Licht. Es ist, als ich das so gelesen habe und darüber nachgedacht habe, eigentlich eine erschreckende Ähnlichkeit auch zu unserer Gegenwart festzustellen. Wir haben viele Jahre relativen Wohlstand gehabt und haben es recht gut gehabt. Wir hatten viele Entfaltungsmöglichkeiten, durften tun, was wir uns so vorgenommen haben. Und doch erleben wir, wenn wir die Medien anschauen, wie viel Angebote es zum Beispiel gibt des Aberglaubens, wo man Dinge verspricht, die uns gut tun würden angeblich, wenn wir nur diese und jene Regel befolgen, wenn wir nur dieses und jenes tun, dieses und jenes machen. Der Götzendienst ist, denke ich, auch ein Problem unserer Zeit. Dass Dinge vergöttert werden, jetzt momentan in dieser kritischen Phase, da werden auf einmal Freiheiten, Freiheitsrechte vergöttert, wie wenn das alles ist. Da werden Urlaubsorte vergöttert, an die man nicht mehr kommen darf. Also sehr schnell sind wir also dabei, dass wir uns solchen Dingen unterwerfen. Und vieles ist auch nur Äußerlichkeit. Und wenn man dahinter fragt, dahinter schaut, ist nichts da. Über Sittenlosigkeit müssen wir nicht reden. Da gibt es den ein oder anderen Bericht, was auch sehr bedenklich und betrüblich ist. Aber was mir noch mehr aufgefallen ist, dass gerade in diesen Tagen jetzt auf der einen Seite man sehr viel spricht von Rücksicht und Unterstützung untereinander und miteinander, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Rücksichtslosigkeit und sehr wenig Mitgefühl für die Menschen. Und in diese Zeit hinein, also auch in unsere Zeit hinein, gibt es ein Angebot Gottes. Und das wollen wir uns heute lesen. Darüber wollen wir nachdenken. Und ich lese uns einige Verse aus dem 55. Kapitel des Buches Jesaja. Jesaja, Kapitel 55, ab Vers 6. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Er kehre um zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, bevor er die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus seinem Mund hervorgeht. Aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Nun ist das immer so eine Sache mit Angeboten. Wir kennen alle diese Gedanken, dass andere wissen, was ich brauche. Dass denen ganz klar ist, was mir fehlt und was wichtig ist für mich und was unbedingt haben muss. Ne, wenn dann so zwei, wie wir es erlebt haben, zwei nette Damen unangemeldet an der Haustüre stehen und genau wissen, was mir fehlt in meinem Leben und was ich brauche, das ist immer eigenartig. Oder wenn Menschen einfach jemanden gerade beim Schneeschippen besuchen am Gartentor und meinen, sie wüssten genau, dass man jetzt mal reden muss über dieses und jenes Problem und dass das eigentlich ganz nötig wäre, dieses Angebot mal anzunehmen. Wir finden das sehr übergriffig zum Teil. Wir wissen aber auch, wenn wir in die Kaufhalle kommen, dass durchaus diese roten Preisschilder sehr interessant sind für uns, wo dann draufsteht, gesenkt und Sonderangebot und was nur für heute und ähnliches. Dinge, die uns im Alltag immer wieder begegnen. Wie versuchen wir dagegen anzugehen? Viele kleben an ihren Briefkasten ein Schild, keine Werbung, keine kostenlosen Zeitungen. Andere, wenn ich im Internet zum Beispiel Berichte lese, Zeitung, Ausschnitte lese, dann kommt oftmals so ein Button und da wird mir angeboten, dass ich Geld bezahlen soll für etwas, was ich gar nicht haben will. Also wenn ich keine Werbung haben will, muss ich dafür Geld bezahlen. Dinge, die manchmal sehr eigenartig auf uns wirken. Wir sind sehr skeptisch oftmals gegenüber Angeboten. Zum einen weiß ich, was ich will und was ich brauche. Das muss mir niemand anderes sagen. Ich brauche keine Angebote, ich weiß, was ich will. Oder ein anderer sagt vielleicht, wenn die Werbung vom Autohaus bei ihm im Briefkasten liegt, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann mir kein neues Auto leisten, darum will ich mich auch nicht damit beschäftigen. Es interessiert mich nicht. Werf es in den Papierkorb. Oder ein Dritter sagt vielleicht, mich hat man schon reingelegt. Mir passiert das nicht mehr, dass ich darauf reinfalle, auf solche Angebote. Ich wurde schon mal richtig abgezockt. Könnten das auch Argumente sein gegenüber einem Angebot Gottes? Dieses Angebot, was wir gerade eben gelesen haben. Ja, ich denke schon, dass manche Menschen so denken. Ich weiß, was ich brauche für mein Leben. Da brauche ich keinen Gott dazu. Und ich war schon mal in der Kirche und da bin ich ganz sehr auf die Nase gefallen. Das passiert mir nicht wieder. Ich mag das nicht. Wisst ihr, als ich dieses Angebot hier gelesen habe von Jesaja, was er den Menschen macht, den Menschen dort in Israel und damit aber auch uns, was bis in unsere Zeit hinein Gültigkeit hat und wirkt. Es wird uns hier nicht, vielleicht ist es euch aufgefallen, es wird kein Produkt angeboten. Es steht nämlich nicht hier, wenn ihr dies oder jenes wollt, sondern hier steht, sucht den Herrn, ruft ihn an. Hier wird der Kontakt mit dem Hersteller des Produktes angeboten. Sucht den Hersteller, sucht den Herrn, ruft ihn an. Und wenn ich weiß, von wem etwas kommt, das erhöht oftmals die Glaubwürdigkeit. Wenn ich weiß, wer dahinter steht. Und das bringt mir oftmals Sicherheit, mich dann weiter mit dem anderen zu beschäftigen. Aber es scheint nicht so einfach zu sein. Denn es gibt Einschränkungen. Das ist euch vielleicht aufgefallen. Hier steht nämlich, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das heißt nicht, sucht, weil es nur so lange der Vorrat reicht, das Angebot gibt. Wie wir das immer wieder lesen, kann am ersten Tag gleich verkauft sein. So steht es auf manchen Prospekten drauf. Nein. Sondern eine Einschränkung gibt es hier, während er sich finden lässt. Also es scheint nicht immer so möglich zu sein, weder am Ort noch zeitlich möglich zu sein. Und da werdet ihr sagen, also das ist aber komisch jetzt. Wir haben ein Lied in unserem Liederbuch, da heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Also ich glaube, dass es so ist. Aber es ist kein Automatismus. Es ist nicht etwas, was uns einfach so, wie mit der Gießkanne drüber geschüttet wird und wir, ob wir es wollen oder nicht wollen, dann nass werden. Der Jesaja will uns hier ermutigen oder uns daran erinnern, dass, um das Angebot anzunehmen, ich aktiv werden muss. Suchet, sagt er, und ruft an. Werdet aktiv. Es ist nicht immer möglich, das hatte ich schon gesagt, weil, wie es hier steht, sich Gott nicht immer finden lässt oder nicht immer nahe ist, könnte man meinen. Wir wissen das mit Angeboten, die uns begegnen, die wir bekommen. Es setzt, wenn ich etwas suche, Kenntnisse voraus. Wenn ich Pilze suchen will, muss ich wissen, wo sie wachsen, muss ich wissen, welche ich essen kann, muss ich wissen, wann sie wachsen. Und wenn ich irgendwo hin will, zu irgendeiner Behörde, muss ich wissen, wann die Öffnungszeiten sind. Sonst brauche ich nicht hingehen und brauche dort nicht anrufen und wundere mich vielleicht, dass niemand hört. Oder wie es unseren Kindern jetzt gegangen ist, mit einem Sonderangebot im Geschäft. Wir haben sich gefreut und an der Kasse Nichts mit Sonderangebot. Warum denn das? Das Prospekt war aus einem anderen Geschäft. Es galt für dieses Geschäft nicht. Das war natürlich ärgerlich und enttäuschend, aber da sehen wir mal, wie wichtig das ist auch, dass wir an der richtigen Stelle sind, wenn wir Angebote nehmen möchten, wenn wir sie in Anspruch nehmen möchten. Ich muss an die richtige Stelle gehen. Wie kann denn das sein? Heißt es nicht im Matthäus-Evangelium, im 7. Kapitel, wo unser Herr sagt, suchet und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan werden. Also da ist nichts davon geredet, dass das eventuell ins Leere laufen könnte, diese Suche. Oder wir denken an das, die letzten Worte unseres Herrn, ich bin bei euch alle Tage. Ja, was soll denn das? Wenn er da ist alle Tage, wieso steht denn hier, dass auch mal anders sein könnte? Und da dachte ich, was wir vielleicht vordergründig denken, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist, ist der Gedanke, dass es um Orte geht oder um Zeiten geht. Sucht den Herrn, wo, während er sich finden lässt, da finde ich ihn vielleicht in einer toll geschmückten Kirche, am besten einer orthodoxen Kirche oder einer katholischen Kirche, die so ganz prachtvoll ausgestattet sind. Oder finde ich ihn, während er nahe ist, ist er vielleicht nahe nur Sonntagvormittag im Gottesdienst? Finde ich ihn nur dann und nur dort? Kann ich ihm nur da begegnen? Wisst ihr, so ist es nicht. Sondern was der Prophet Jesaja hier meint, ist, wichtig ist eure Einstellung. Mit welcher Einstellung ihr sucht, mit welcher Einstellung ihr ruft. Das ist das Entscheidende. Das ist das Wesentliche. Unser Herr sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich da. Da bin ich in der Mitte. Dort ist der Ort, wo ich zu finden bin. Oder er sagt auch in Psalm 34, das kann ich euch mal so vorlesen. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Merkt ihr die Einstellung? Darauf kommt es ihm an. Wenn jemand nun da ist, der da hier ja, mit falschen Motiven kommt vielleicht, Überheblichkeit vielleicht, Besserwisserei oder Neid, der braucht nicht damit zu rechnen, dass er gehört wird in der Situation, wenn er das nicht vorher geklärt und bereinigt hat. Manche Übersetzer schreiben hier auch, sucht den Herrn, ruft ihn an, solange er sich finden lässt. Das spricht ein Stück Verantwortung an auch, die wir haben. Solange er sich finden lässt. Das heißt auch, es gibt keine unbegrenzten Möglichkeiten, unbegrenzten Zeiten. Es gibt einen Punkt, sucht den Herrn, wenn er nahe ist, ruft ihn an, wenn er Zeit hat, wenn er also da ist, wenn die Gelegenheit richtig ist, wenn er sich finden lässt. Aber es geht nicht immer, das ist eine ernste Ansage, die wir uns merken wollen. Zwei Begriffe werden uns hier genannt. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Wege und Gedanken. Und da merken wir, das sind zwei Dinge gemeint, die unser Leben beschäftigen, unser Leben ausmachen. Das, was wir tun, unser Verhalten, wie wir uns geben, wie wir nach außen wirken und unsere Motivation, unsere Gedanken. Was beschäftigt uns? Was treibt uns an? Was bewegt uns zueinander hin oder voneinander weg? Was ist das, was uns ausmacht, was unsere Person, unsere Persönlichkeit ausmacht? Und da lesen wir hier, dass ich falsche Wege gehen könnte und falsche Gedanken haben könnte. Und das wäre der Rückschluss, sein könnte, denn ich sage, ich habe einen falschen Weg, dass ich dann nur in den Bereich der Gottlosen falle. Oder wenn ich böse Gedanken habe, werde ich als Mann der Bosheit bezeichnet. Wisst ihr, es ist nicht so weit weg, solche Dinge. In unserem Leben, in unserem Verhalten, wir müssen uns da immer wieder auch fragen lassen und prüfen lassen. Und deswegen ist auch wichtig und gut, ein Angebot Gottes zu haben und zu hören heute in unserer Zeit. Wenn mir jemand sagt, deine Wege sind falsch, deine Motivation ist falsch, dann kann ich sofort damit rechnen, dass derjenige in Opposition geht. Er steht sofort gegen mich. Was erlaube ich mir? Was erlaubst du dir, mir so etwas zu sagen? Ich weiß selber, was richtig ist. Und in einer solchen Situation ist es manchmal ganz hilfreich, wenn ich jemanden habe, der mir hilft, aus einer ähnlichen oder dieser Situation herauszukommen, weil wir manchmal ganz schnell dabei sind zu sagen, es ist doch alles erlaubt, alles darf ich doch. Und vergessen den zweiten Teil des Satzes, den Paulus gesagt hat, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Und dem müssen wir uns stellen. Was wissen wir denn über Gottes Wege, wenn wir sie gehen sollen? Was wissen wir denn über seine Gedanken, die er hat? Auf der einen Seite ist es sehr deprimierend, wenn ich lese, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege. Ich habe keine Chance, diese Wege Gottes zu verstehen und zu begreifen. Wir wissen nicht, was der Nachbar denkt. Ich schweige denn, wenn Gott dir sagt, meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken und eure Wege sind ganz anders als meine Wege. Aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich sehr hoffnungsvoll. Der Jeremia, der 100 Jahre später etwa gelebt hat als Jesaja, der schreibt uns in seinem Buch, in seinem Prophetenbuch, etwas über die Gedanken Gottes, die uns jetzt hier so viel höher sind. Und zwar schreibt er im Kapitel 29, schreibt Jeremia im Vers 11, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ja, das klingt sehr gut. Und die große Linie ist uns auch klar. Denn also hat Gott die Welt geliebt, der seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Da werden wir sofort alle zustimmen und das wissen wir alle. Und jawohl, genau, so ist es richtig und da stehen wir dahinter. Und wenn dann gefragt wird, was heißt das für dein Leben? Was heißt das für deinen Alltag? Was bedeutet das für dich kleines Licht? Oder für mich kleines Licht, wenn ich mich so betrachte? Was heißt denn das? Meine Wege, sind die denn wichtig? Sind meine Gedanken überhaupt wichtig für Gott? Und jetzt die Frage, wenn ich das so höre, meine Gedanken sind anders, wie komme ich denn zurecht, wenn meine Wege nicht so laufen, wie ich das gerne gehabt hätte und wie ich mir es gewünscht hätte? Und viele warum und viele wieso werden wahrscheinlich jeden Tag in den Himmel geschickt, wo Menschen fragen, warum ist das so bei mir und wieso läuft das anders und nicht wie gedacht. Ich habe einen Satz gelesen. Bei Menschen ist es nachdenkenswert, dieser Satz. Er schreibt, je mehr Energie wir damit vertrödeln, der Realität vorzuwerfen, dass wir uns das Ganze ganz anders vorgestellt hätten, desto anstrengender wird es. Realität ist einfach da zum Akzeptieren. Und es ist schwierig, dagegen zu kämpfen, es sei denn, man hat Verbesserungsmöglichkeiten. Paulus hat es auch mal gemacht. Er hat gegen die Realität angekämpft. Und zwar ganz bewusst und ganz klar konnte er das sagen. Es gab Dinge in seinem Leben, die haben ihm nicht gefallen. Und er sagt, ich habe dreimal habe ich zum Herrn gebetet. Nicht so nebenbei, halt mich bitte gesund oder gib uns was zu essen, wie wir es manchmal vielleicht so tun. Dreimal ganz bewusst weil dich diese Realität geändert haben. Sie hat mir nicht gefallen, diese Realität. Und was sagt Gott? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das reicht. Ich denke, es ist dem Paulus schwer gefallen, das zu akzeptieren. So hört man das, so liest man das heraus, auch aus seinen Briefen. Und auch uns, denke ich, fällt das nicht leicht. Und ich will das auch niemanden jetzt so einfach so überstülpen und sagen, ja, das ist doch ganz einfach. Gottes Gnade genügt dir. Vielleicht ist das zu platt gesagt. Aber wir lesen in der Bibel, dass dieses Aufbegehren gegenüber Gottes Willen, das hat auch damals Jesaja gemerkt, als das Volk das nicht hören wollte und annehmen wollte, dass er gesagt hat, in dem Psalmen, erinnert euch, was in dem Psalmen steht, da steht drin, die Nationen toben, die Völkerschaften gehen auf die Barrikade. Gott lacht über sie. Gott spottet ihrer, steht im Psalm 2. Gott handelt souverän. Er handelt nicht diktatorisch, aber er handelt souverän. Er handelt nach seinem Plan und seinen Willen. Und das beschreibt uns Jesaja hier ganz eindrücklich in dem Vers 10. Wenn wieder Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essen, denn so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Regen und Schnee haben wir nun gerade genug und da kennen wir uns momentan gut aus. Und wir wissen und wir kennen das auch, es fällt herunter, es regnet und der Regen dringt in die Erde ein. Oder der Schnee, wenn er jetzt taut, dringt in die Erde ein. So ist das üblich und so ist das normal. Ich habe gedacht, es ist nicht immer so. Regen dringt nicht immer in die Erde ein. Wenn der Boden versiegelt ist, asphaltiert, betoniert, dann prallt er ab. Oder im Sommer erleben wir es vielleicht auch, wenn heiße Tage sind und der Boden richtig aufgeheizt ist und es kommt ein Gewitterguss, der Regen fällt auf die Steine und du siehst regelrecht, wie der Dampf hochgeht, wie es verdampft. Es dringt nicht ein. Aber üblicherweise ist es so, dass also eindringt und weg ist. Hat geregnet, zwei Pfützen, nach einer Stunde sind sie weg. Es ist dringt hinein. Und Gott sagt hier, genauso wie dann der Regen den Boden fruchtbar macht, wie dann die Saat aufgeht, wie es wächst, wie es grünt. Diese Wirkung, die sichtbar ist, aber nicht so greifbar ist, genauso wirkt mein Wort. Genauso müsst ihr euch das vorstellen. Jedes Wort, das gesagt wird, dient der Erfüllung meines Willens. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und wie wirkt es? Er schreibt hier, der Jesaja, er gibt dem Seemann Samen. Samen ist ein Ausdruck oder ein Bild für eine Vorsorge, für Zukunft. Und er gibt Brot dem Essenden, dem Hungernden. Das ist Fürsorge wieder. Das ist Schutz und Bestand. Das will Gottes Wort bewirken. Es will für die Zukunft sorgen und es will in dem Moment uns beschenken und geben, was wir brauchen. Es kann aber auch Differenzierung und Klarstellung bedeuten. Im Hebräerbrief wird es beschrieben als ein Schwert, was trennt zwischen gut und böse, zwischen richtig, falsch, zwischen unsere Gesinnung trennt. Oder es wird auch als Hammer beschrieben, der Felsen harte Herzen zerschlägt und den Menschen damit praktisch auch Möglichkeiten gibt, Krusten abzulegen, wie eine Kokosnuss die Schale zerschlage, damit ich dann an das Fleisch hinankomme, damit ich das dann auch nutzen kann. Es ist jetzt so etwas vielleicht wie das Kleingedruckte im Angebot Gottes. So wird mein Wort sein, es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Das ist ja oftmals der Hinweis, wenn wir Angebote bekommen, bitte lesen Sie das Kleingedruckte und da steht dann alles drin. Und das ist oftmals so kleingedruckt, dass man es gar nicht lesen kann. Dieses sogenannte Kleingedruckte, was wir hier in der Bibel haben, also in meiner Bibel, ist nicht kleingedruckt. In meiner Bibel ist es sogar unterstrichen. dass mir das immer wieder ins Auge fällt und ich das nicht übersehe und vergesse. Die Psalmen, die sagen uns sehr viel Gutes über das Wirken Gottes. Und da gibt es ein Wort, und mit diesem Wort möchte ich eigentlich auch so abrunden jetzt, dieses Angebot Gottes. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Das steht über diesem ganzen großen Angebot, auch wenn es 2.500 Jahre alt ist. Auf diese Worte, die wir gelesen haben, diesem Angebot, stützt sich jegliche Missionsarbeit, jegliche Kinderarbeit, jegliche Jugendarbeit, die Seniorenarbeit. Gottes Wort wird etwas bewirken. Es ist auch wichtig und nützlich. Für wen? Ja, auch für die Bedürftigen, eben die nichts haben. Die ihr nichts habt, kommt. Wir hatten davon gesprochen vorhin, von dem Angebot Gottes. Wie geben wir es weiter? Wir hatten diesen Joghurtbecher gehabt. Reden wir davon, dass der Schutz des Zerschmelzens, also der Verlust meiner Existenz, davon abhängig ist, von was ich gefüllt bin, was mich füllt, was mich ausfüllt. Haben wir, aber das ist auch wichtig, die Zeichen des Glaubens, haben wir sie nur auf unserer Herzinnenseite, innen drin, wo es keiner sieht, wo ich es nur für mich habe, oder tragen wir das auch auf der Außenseite unseres Lebens? Ist es so, dass dieses Zeichen unseres Herrn Jesus Christus, die Bedeutung des Kreuzes in unserem Leben schon sichtbar wird nach außen? Oder steht das Kreuz vielleicht dann erst auf unserem Grab? Nochmal zusammenfassend, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Ein Angebot Gottes, auch wenn es sehr alt ist, gilt in unserer Zeit. Wichtig war der Kontakt mit dem Hersteller, mit dem Lieferanten des Angebotes. Nicht das Angebot an sich, sondern die Person, die dahinter steht, wollen wir kennenlernen. Wir haben gesagt, es ist ganz wichtig, aktiv und bewusst zu handeln, suchen und rufen. Und wir haben diese Einschränkung gehört, nicht immer bin ich zu finden, nicht immer bin ich nahe. Es ist eine Frage unserer Einstellung. Und was bietet er uns an? Das steht im Johannesbrief. Wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir ihn anrufen, dann erbarmt er sich, so wie er es hier geschrieben hat auch, und das nochmal im Neuen Testament, erbarmt sich über uns und vergibt uns. Und an dieser Gnade sollen wir uns genügen lassen. Das reicht eigentlich für unsere Existenz. Aber wir dürfen auch wissen, dass das Wort Gottes Wirkung zeigt in unserem Leben, im Leben der anderen, und dass sein Erbarmen niemals aufhört, so wie wir es jetzt im Psalm gelesen haben.